Gedenke, Herr, der großen Taten, die dein Erbarmen gewirkt hat. Schütze und heilige deine Diener, für die dein Sohn Jesus Christus sein Blut vergossen und das österliche Geheimnis eingesetzt hat, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Lesung aus dem Buch Jesaja. Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt sah er aus. Nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. So wird er viele Nationen entsühnen. Könige schließen vor ihm ihren Mund. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und misshandelt. Aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr hat Gefallen an dem von Krankheit zermalmten. Wenn du Gott sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen und lange leben. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen. Und mit Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein.
Meinen Geist.
lass mich nicht zugrunde gehen. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Erlöse mich, du Gott der Treue. Meinen Freunden ward ich zum Hohne, zum Schrecken meinen besten Freunden. Man meidet mich und geht mir aus dem Wege. Vergessen bin ich wie ein Toter, wie ein zerbrochenes Gefäß bin ich geworden. Lass leuchten über deinem Knecht dein Antlitz. Schaffe mir Hilfe in deinem Erbarmen. Ich rufe zu dir. Enttäusche mich nicht in meinem Vertrauen.
Lesung aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht. Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden.
Oh. des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der Verräter, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammenkam. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der hohen Priester und der Pharisäer, und sie kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie:
Wen sucht ihr?
Sie antworteten ihm:
Jesus von Nazareth.
Er sagte zu ihnen:
Ich bin es.
Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen. Als Jesus zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal:
Wen sucht ihr?
Sie sagten:
Jesus von Nazareth.
Jesus erwiderte:
Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen.
So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, schlug nach dem Diener des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus:
Steck das Schwert in die Scheide, der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken?
Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus in den Palast des hohen Priesters. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des hohen Priesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus:
Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen?
Er antwortete:
Nein, ich nicht.
Die Diener und die Knechte hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet
und standen dabei, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus erwiderte ihm:
Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Sie wissen, was ich geredet habe.
Auf diese Antwort hin schlug einer von den Knechten, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte:
Redest du so mit dem hohen Priester?
Jesus entgegnete ihm:
Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich?
Danach schickte ihn Hannas gefesselt zum hohen Priester Kaiaphas. Simon Petrus aber stand am Feuer und wärmte sich. Sie sagten zu ihm:
Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern?
Er leugnete und sagte:
Nein, ich bin es nicht.
Einer von den Dienern des hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte:
Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen?
Wieder leugnete Petrus und gleich darauf krähte ein Hahn. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden für das Paschamahl. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte:
Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?
Sie antworteten ihm:
Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert.
Pilatus sagte zu ihnen:
Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz.
Die Juden entgegneten ihm:
Uns ist es nicht gestattet, jemand hinzurichten.
So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn:
Bist du der König der Juden?
Jesus erwiderte:
Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt?
Pilatus entgegnete:
Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan?
Jesus erwiderte:
Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier.
Pilatus sagte zu ihm:
Also bist du doch ein König.
Jesus erwiderte:
Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.
Pilatus sagte zu ihm:
Was ist Wahrheit?
Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen:
Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ihr seid gewohnt, dass ich euch am Paschafest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse?
Da schrien sie wieder:
Nicht diesen, sondern den Barabbas.
Barabbas aber war ein Räuber. Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin und sagten:
Heil dir, König der Juden!
Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen:
Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu verurteilen.
Jesus kam heraus, er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen:
Seht den Menschen!
Als die hohen Priester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie:
Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm!
Pilatus sagte zu ihnen:
Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen.
Die Juden entgegneten ihm:
Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich ausgegeben hat als Sohn Gottes.
Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus:
Woher stammst du?
Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm:
Du sprichst nicht mit mir. Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen?
Jesus entgegnete:
Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum liegt größere Schuld bei dem, der mich ausgeliefert hat.
Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien:
Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf.
Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Lithostrotos heißt, hebräisch Gabbata. Es war am Rüsttag des Pascha-Festes, ungefähr um die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden,
da ist euer König.
Sie aber schrien,
weg mit ihm, kreuzige ihn.
Pilatus aber sagte zu ihnen,
euren König soll ich kreuzigen.
Die hohen Priester erwiderten,
wir haben keinen König außer dem Kaiser.
Da lieferte er ihnen Jesus aus zur Kreuzigung. Sie übernahmen Jesus, er trug sein Kreuz und ging hinaus an den Ort, den man Schädelhöhe nennt, hebräisch Golgotha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die hohen Priester der Juden sagten zu Pilatus,
schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden.
Pilatus entgegnete,
was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.
Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander,
wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll.
So sollte sich das Schriftwort erfüllen. Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter,
Frau, siehe dein Sohn.
Dann sagte er zu dem Jünger,
siehe deine Mutter.
Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
Thank you.
Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte:
Mich dürstet.
Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er:
Es ist vollbracht.
Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen, denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass ihr Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet war. Dort setzten sie Jesus bei, wegen des Rüsttags der Juden und weil das Grab in der Nähe lag.
Liebe Schwestern und Brüder, Karfreitag ist kein leichter Tag. Karfreitag zwingt zum Hinschauen auf das Leid, auf die Gewalt, auf die Angst, ja, auf die Einsamkeit, auf die Abgründe im Menschen und auch ein Hinschauen auf die eigene Geschichte. Die Bosheit, mit der Jesus am Kreuz verspottet worden ist, zeigt sich ebenso in unseren Tagen, im Hohn über politische Gegner, im Mobbing und in der Freude am Scheitern der anderen. Menschliche Niedertracht hat viele Gesichter. Das Kreuz ist die ungeschönte Wahrheit darüber, was Menschen einander antun können. Wir erleben es gerade in den Kriegen. Und zugleich die noch größere Wahrheit darüber ist, was Gott bereit ist zu tragen. Karfreitag ist der Tag, an dem alle Illusionen zerbrechen. Zum Beispiel, dass das Gute sich immer durchsetzt, dass Liebe automatisch gewinnt, dass Wahrheit immer Applaus bekommt und dass Treue vor Leid schützt. Nichts davon stimmt. Und genau deshalb ist Karfreitag so nah an unserem Leben. Denn auch wir, liebe Schwestern und Brüder, kennen unsere Karfreitage. Wenn Beziehungen zerbrechen, wenn ein Befund alles verändert, wenn ein nahestehender Mensch stirbt, wenn Vertrauen missbraucht wird, wenn Worte nicht mehr trösten und wenn man nur noch fragt, warum? Die stärkste Botschaft dieses Tages ist, die Liebe läuft nicht davon. Menschen laufen weg, Freunde können versagen und Worte können abbrechen, Kräfte können ändern. Ja, sogar der eigene Mut kann plötzlich ganz klein werden. Aber die Liebe Gottes läuft nicht weg. Sie bleibt am Kreuz, nicht weil sie schwach wäre, sondern weil sie stärker ist als jede Flucht. Die Abgründe menschlicher Bosheit reichen weit, doch Gottes Liebe reicht tiefer. Die Welt glaubt oft, Stärke heißt sich durchsetzen. Karfreitag zeigt, Stärke kann auch heißen, auszuhalten, nicht zurückzuschlagen, nicht mit Hass auf Hass zu antworten und nicht das Dunkel mit noch mehr Dunkel füttern. Jesus bleibt in der Liebe, selbst dort, wo ihm nur noch Hass begegnet. Das Kreuz ist darum nicht das Zeichen eines gescheiterten Lebens. Es ist das Zeichen einer Liebe, die lieber selbst verwundet wird, als andere zu vernichten. Ich glaube, das begreift man nicht so schnell. Vielleicht begreift man es nie. Denn wir wünschen uns doch oft einen Gott, der eingreift, wie ein Sieger, einen Gott, der die Bösen stoppt, die Guten schützt, das Leiden beendet, bevor es wehtut. Aber der Gott des Karfreitags rettet nicht von außen. Er rettet von innen her, indem er das Dunkel betritt und es mit seiner Gegenwart füllt. Darum ist das Kreuz, liebe Schwestern und Brüder, mehr als Erinnerung. Es ist ein Ort, an dem Menschen ihre Wunden hinbringen können, ihre Schuld, ihre offenen Fragen, ihre Tränen und ihre Sprachlosigkeit. Manchmal bleibt am Karfreitag nur dies: hinlegen, was schwer geworden ist. Nicht lösen, nicht erklären, nichts beschönigen, nur hinlegen. Hinlegen vor das Kreuz. Vielleicht ist das heute das Ehrlichste, was wir tun können. Dass jeder innerlich das hinträgt, was ihn schmerzt. Vielleicht einen Namen, einen Verlust, eine Angst, eine Schuld, eine Wunde, eine Last. Karfreitag ist nicht schön, aber wahr. Und vielleicht brauchen Menschen genau das, keine schönen Worte, sondern eine Wahrheit, die trägt. Die Wahrheit des Karfreitags lautet, es gibt keine Nacht, in die Gott nicht mitgegangen wäre. Keine Wunde, die ihm fremd wäre. Und keine Verlassenheit, in die seine Liebe nicht reichen könnte. Und darum verehren wir heute das Kreuz. Nicht das Leid an sich, nicht den Schmerz und nicht die Gewalt. Wir verehren die Liebe, die dort sichtbar wird. Eine Liebe, die nicht davonläuft. Möge diese Liebe, liebe Schwestern und Brüder, uns verwandeln, dass wir in harten Zeiten nicht hart werden.
Amen. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher, erbarm dich unser. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher, erbarm dich unser. Was hab ich nicht für dich getan? Pflanzt dich als meinen Weinberg an. Und du gibst bitteren Essig mir, durchbohrst des Retters Herz dafür. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher, erbarm dich unser. Ich führte dich durchs rote Meer und du durchbohrst mich mit dem Speer. Der Heidenmacht entriss ich dich, du übergabst den Heiden mich. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher, erbarm dich unser. Ich nährte in der Wüste dich, und du lässt verschmachten mich. Gab dir den Lebensquell zum Trank, und du gibst Galle mir zum Dank. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher, erbarm dich unser. Ich schlug den Feind, gab dir sein Land, und grausam schlägt mich deine Hand. Das Königszepter gab ich dir, du gibst die Dornenkrone mir. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher, erbarm dich unser. Ich gab dir Gnaden ohne Zahl, du schlägst mich an des Kreuzes Pfahl. O du, mein Volk, was tat ich dir? Betrübt ich dich, antworte mir. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher, erbarm dich unser.
Dein Kreuz, o Herr, verehren wir und deine heilige Auferstehung loben und rühmen wir. Denn siehe, durch das Holz des Kreuzes kam Freude in alle Welt. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und erbarme sich unser. Dein Kreuz, o Herr, verehren wir und deine heilige Auferstehung loben und rühmen wir. Denn siehe, durch das Holz des Kreuzes kam Freude in alle Welt. Dass man den Weg seines Waltens auf Erden erkenne, sein Heil unter allen Völkern. Dein Kreuz, o Herr, verehren wir und deine heilige Auferstehung loben und rühmen wir. Denn siehe, durch das Holz des Kreuzes kam Freude in alle Welt. Die Erde hat ihre Frucht gebracht. Gott, unser Gott, er hat uns gesegnet. Dein Kreuz, o Herr,
den großen Fürbitten wollen wir uns erheben und unsere eigenen Bitten auch mit hineinnehmen.
Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, für die heilige Kirche Gottes, dass unser Gott und Herr ihr Frieden schenke auf der ganzen Erde. Sie eine und behüte und uns ein Leben gewähre in Ruhe und Sicherheit zum Lob seines Namens. Beuget die Knie. Erhebet euch.
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast in Christus allen Völkern deine Herrlichkeit geoffenbart. Behüte, was du in deinem Erbarmen geschaffen hast, damit deine Kirche auf der ganzen Erde in festem Glauben wachse. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Lasst uns auch beten für unseren Papst Leo, der allmächtige Gott, der ihn zum Bischofsamt erwählt hat, erhalte ihn seiner Kirche und gebe ihm Kraft, das heilige Volk Gottes zu leiten. Beuget die Knie.
Erhebet euch.
Allmächtiger, ewiger Gott, du Hirte deines Volkes, in deiner Weisheit ist alles begründet. Höre auf unser Gebet und bewahre in deiner Güte unseren Papst Leo. Leite durch ihn deine Kirche und gib, dass sie wachse im Glauben und in der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Lasst uns beten für unseren Bischof Bertram, für alle Bischöfe, Priester, Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und für das ganze Volk Gottes. Beuget die Knie.
Erhebet euch.
Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist heiligt den ganzen Leib der Kirche und leitet ihn. Erhöre unser Gebet für alle Stände deines Volkes und gib ihnen die Gnade, dir in Treue zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Lasst uns beten für alle Brüder und Schwestern, die an Christus glauben, dass unser Herr und Gott sie leite auf dem Weg der Wahrheit und sie zusammenführe in der Einheit der Heiligen Kirche. Beuget die Knie. Erhebet euch.
Allmächtiger Gott, du allein kannst die Spaltung überwinden und die Einheit bewahren. Erbarme dich deiner Christenheit, die geheiligt ist durch die eine Taufe. Einige sie im wahren Glauben und schließe sie durch das Band der Liebe zusammen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott, unser Herr, zuerst gesprochen hat. Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will. Beuget die Knie. Erhebet euch.
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast Abraham und seinen Kindern deine Verheißung gegeben. Erhöre das Gebet deiner Kirche für das Volk, das du als erstes zu deinem Eigentum erwählt hast. Gib, dass es zur Fülle der Erlösung gelangt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Lasst uns beten für die Regierenden. Unser Herr und Gott, lenke ihren Geist und ihr Herz nach seinem Willen, damit sie den wahren Frieden und die Freiheit suchen zum Heil aller Völker. Beuget die Knie. Erhebet euch.
allmächtiger, ewiger Gott, in deiner Hand sind die Herzen der Menschen und das Recht der Völker. Schau gnädig auf jene, die uns regieren, damit auf der ganzen Welt Sicherheit und Frieden herrschen, Wohlfahrt der Völker und Freiheit des Glaubens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Lasst uns auch beten für die Menschen in allen Kriegsgebieten der Erde, für alle, die vor dem Schrecken der Gewalt geflohen und ihrer Heimat beraubt sind, für alle Frauen und Männer, die mit ihrem Leben einstehen für die Abwehr des Bösen und für den Schutz der Schwachen und Verfolgten. Beuget die Knie. Erhebet euch.
Allmächtiger, ewiger Gott, du bist stärker als die Unterdrücker dieser Welt. Du hast Mitleid mit den Geringen und Armen. Wie du Israel aus der Gewalt Ägyptens befreit hast, so rette in unseren Tagen alle Opfer von Unrecht und Krieg. Wandle die Herzen jener, die Böses tun, und lass den Frieden siegreich sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Lasst uns Gott, den allmächtigen Vater, bitten für alle, die der Hilfe bedürfen. Er reinige die Welt von allem Irrtum, nehme die Krankheiten hinweg, vertreibe den Hunger, löse ungerechte Fesseln, gebe den Heimatlosen Sicherheit, den Pilgernden und Reisenden eine glückliche Heimkehr, den Kranken die Gesundheit und den Sterbenden das ewige Leben. Beuget die Knie. Erhebet euch.
Allmächtiger, ewiger Gott, du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden, höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen, und lass sie in jeder Not deine Barmherzigkeit erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
So wollen wir all unsere Bitten mit hineinnehmen in das Gebet, das der Herr uns selber zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Allmächtiger, ewiger Gott, durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes hast du uns das neue Leben geschenkt. Bewahre in uns, was deine Barmherzigkeit gewirkt hat, und gib uns die Kraft, dir treu zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Herr, unser unser Gott, reicher Segen komme herab auf dein Volk, das den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. Schenke ihm Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
alles, was ich finde, nehme ich hin. Okay, genau.